E-Health fürs Ohr. Der CGM-Podcast für Gesundheitsprofis.
Hallo und herzlich willkommen zum CGM-Podcast für Gesundheitsprofis. Ende Februar ist wieder der Tag der seltenen Erkrankungen und wir möchten diesen Tag zum Anlass nehmen, um uns das Thema seltene Erkrankungen einmal näher anzuschauen. Dafür haben wir uns Gäste eingeladen. Das ist zum einen Herr Professor Dr. Jörg Seidel, Kinderarzt und Experte für seltene Erkrankungen, und Professor Dr. Daniel Gotthard, Leitung des Bereichs Medical Knowledge und Platform Solutions bei CompuGroup Medical. Und wir, die Fragensteller, sind mein Kollege Simon Rusch.
Hallihallo.
Und ich, Nicole Graf, bei der CompuGroup Medical. Ich würde sagen, zum Anfang, vielleicht wenn Sie, Herr Professor Seidel, einfach mal kurz anfangen, sich vorzustellen. Was ist Ihre Verbindung zu seltenen Erkrankungen?
Ja, danke erstmal für die Einladung zum Gespräch. Und dieses Thema ist sozusagen sehr lange schon mit meiner eigenen beruflichen Entwicklung verbunden. Seit 30 Jahren ungefähr habe ich mit diesem Thema engen Kontakt. Ich hatte das Glück, als junger Assistenzarzt in einen Bereich im Uniklinikum in Jena, der hieß klinische Genetik, hineinzukommen. Und später hatte ich auch das Glück, die angeborenen Stoffwechselerkrankungen mit zu behandeln im Uniklinikum in Jena, und wir haben auch das Neugeborenen-Screening für Thüringen aufgebaut. Das heißt, diese Erkrankungen sind für mich schon sehr lange ein sehr wichtiger Bezug, und ich hatte letztendlich die Chance, im Rahmen des Human Genome-Projekts Folgeforschung durchzuführen auf dem Gebiet der Mineral- und Knochenstoffwechselstörungen. Und seitdem bin ich sozusagen den seltenen Erkrankungen verbunden.
Daniel, du hast ja auch schon eine längere Zeit also das Thema liegt ja sehr am Herzen, seltene Erkrankungen. Vielleicht kannst du auch kurz erklären, warum und wie.
Ja, gerne. Vom Werdegang war ich ja insgesamt 13 Jahre am Universitätsklinikum in Heidelberg, dort in der Inneren Medizin, in der Gastroenterologie, und habe mich dort mit verschiedenen Erkrankungen beschäftigt, auch mit seltenen Erkrankungen, cholestatische Lebererkrankungen, Stoffwechselerkrankungen. Und das war für mich wissenschaftlich und auch von der ärztlichen Seite immer ein faszinierendes Thema, sodass ich auch, nachdem ich mich entschlossen hatte, meine ärztliche Zukunft im Bereich der Digitalisierung zu sehen, das weiterverfolgt habe, und in der Firma, die ich aufgebaut habe, wir uns unter anderem dem Thema Frühdetektion von seltenen Erkrankungen gewidmet haben. Und das Thema mache ich ja jetzt als Chief Medical Officer innerhalb der CompuGroup Medical weiter. Bin jetzt seit einem Jahr als Chief Medical Officer und Leiter der Produktentwicklung dabei.
Herr Professor Seidel, weil vielleicht nicht jeder unserer Hörerinnen und Hörer Medizinerin ist oder Mediziner, ab wann spricht man eigentlich von einer seltenen Erkrankung?
Die Definition, die ist ziemlich streng. Ich glaube, weniger als 5 Fälle auf 100.000 Betrachtete. Es zeigt sich aber in der Praxis, dass selbst aber Erkrankungen, die häufiger vorkommen als diese eben genannte Zahl, dennoch so selten sind, dass viele Ärzte sie entweder nicht kennen oder im gesamten Berufsleben vielleicht auch nie bestimmte Krankheitsbilder behandeln.
Wie wirken sich diese seltenen Erkrankungen dann auf die Betroffenen aus? Was bedeutet das, wenn man für sich feststellt, ich habe eine seltene Erkrankung?
Das Problem ist ja, man hat seinen Hausarzt, man hat dann vielleicht als Erwachsener noch seinen Internisten, und dennoch geht die Krankheit weiter, weil nur Symptome behandelt werden und nicht die Ursache. Und das ist ja jetzt das, was uns auch nochmal alle gemeinsam von der Digitalisierung bis zum Anwender als Ärzte zusammenbringt, dass wir eigentlich auch verpflichtet sind, für unsere Patienten eher zu Diagnosen zu kommen und früher zu behandeln, zumal es jetzt seit ca. 10 Jahren für viele seltene Erkrankungen kausale Therapien gibt, die also zumindest in dem Stadium, wo die Erkrankung ist, es schaffen, die Patienten in diesem Stadium zu halten. Und wenn man das natürlich eher diagnostiziert, dann ist auch die Prognose in vielen Fällen günstiger. Also deswegen ist wirklich dieses Miteinander ja zwischen der Entwicklung von Computerpraxissystemen und Sondermodulen und wir als ärztliche Anwender, also gerade für mich, wo ich da mich zu Hause fühle und für die Patienten schon ewig da bin, eine ganz wichtige Thematik.
Aber es ist schon eine Herausforderung, dass diese seltenen Erkrankungen gefunden werden, erkannt werden. Das heißt, hat ein Arzt aus der Lameng, aus der Erfahrung überhaupt die Chance, da jegliche Art von seltenen Erkrankungen in Eigenregie zu finden? Ist die Komplexität so hoch, dass es schon auch schwerfällt, dann mit den richtigen Diagnosen vielleicht festzustellen, dass es eine seltene Erkrankung ist? Wie geht man da als Arzt oder Ärztin im Praxisalltag mit um?
Ja, das Problem ist ja, dass einerseits bestimmte seltene Symptome vielleicht einen dran denken lassen könnten, dass es eine seltene Erkrankung ist. Aber viele dieser Erkrankungen sind ja nicht von jetzt auf gleich mit allen möglichen Merkmalen ausgeprägt. Das heißt, es kann Jahre bis Jahrzehnte dauern, bis sozusagen viele Symptome auftreten, wo dann ein Arzt, ein Spezialist an der Uniklinik oder es gibt ja auch wie bei uns das Netzwerk für seltene Erkrankungen und da sind mehrere Fachdisziplinen zusammen. Und in dem Moment, wenn dort ein Patient aufschlägt, dann wird die Diagnose meistens gestellt. Aber uns ist es eben sehr wichtig, eher zur Diagnose zu kommen. Heute ist es ja immer noch so, dass es mindestens 5 bis 10 Jahre dauert im Durchschnitt, bis vom Auftreten der ersten Symptome die Erkrankung sozusagen so weit dann weiter fortschreitet und dann erst die Diagnose so spät gestellt wird.
Das heißt, das ist ja dann auch für den Patienten eine Belastung. Er hat dann vielleicht viele Arztbesuche hinter sich, ohne dass überhaupt dann eben mal festgestellt wird. Daniel, vielleicht kannst du uns da auch ein bisschen Einblicke geben zu den Betroffenen. Was ist so die Hauptbelastung oder was ist so das Hauptproblem dann auch?
Hängt sicherlich von der Erkrankung selber ab. Aber bei vielen ist es sicherlich so, dass es einfach ein unklares Symptombild gibt, das die Patienten über Jahre lang belastet. Vielleicht auch zum Teil, ja, das nicht ernst genommen wird, weil natürlich auch die Zuordnung schwierig ist, dass man sehr viele Arztbesuche hat, dadurch auch eine gewisse Ungewissheit im Patienten entsteht. Aber natürlich auch, dass diese Jahre verlorene Jahre sind Richtung einer Therapie. Also wenn es eine Therapie gibt, die die Krankheit heilt oder den Verlauf verlangsamen kann oder aufhalten kann, dann passiert das ja in diesen Jahren nicht, wo die Diagnose nicht gestellt wurde.
Sie beide engagieren sich dafür, dass es ein höheres Bewusstsein gibt, auch für seltene Erkrankungen. Sie haben ein Netzwerk gegründet und treiben dies voran. Vielleicht haben Sie Lust, uns auch da vielleicht zu erzählen, was sind die Ziele dieses Netzwerks? Wie wirkt sich das positiv auf dieses Thema aus? Sie können entscheiden, wer anfangen möchte.
Ja, ich berichte mal aus Thüringen. Wir haben ja in Jena, wo auch mein Praxisstandort ist, die Uniklinik, die auch mit dem sozialpädiatrischen Zentrum sehr aktiv ist und auch in der Neuropädiatrie und in allen anderen Fachgebieten, die Kinderheilkunde betreffen, bis zur Onkologie, Immunologie, Gastroenterologie, ja, Nierenerkrankung und. Und wir haben aber parallel dazu uns entschieden, dass wir uns so knapp vor 10 Jahren zusammengetan haben, interdisziplinär und standortmäßig. Wir haben sozusagen alle Kinderkliniken in Thüringen mit im Boot. Wir haben Kinderorthopäden, Genetiker und Neuropädiater im Team. Und wenn jetzt Anfragen von Eltern, Patienten kommen an einen von uns, dann nutzen wir sozusagen unsere gegenseitigen Erfahrungen, leiten den Patienten dann auch weiter und schicken ihn aber gegebenenfalls, wie wir wissen, im Uniklinikum gibt es ja auch ein Zentrum für seltene Erkrankungen, dann auch direkt an die Ansprechpartner. Und so eine Netzwerkarbeit macht auch Spaß, aber sie kostet auch viel Kraft. Ne? Man muss versuchen, seine Mitglieder beieinander zu halten. Die berufliche Belastung, ja, so gefühlt nimmt zu. Ja? Und für Hobbys, ja, alle engagierten Ärzte, die da drin sind, bleibt häufig immer weniger Zeit. Und andererseits dadurch, dass es eben jetzt viele Erkrankungen behandelbar werden und wir auch neue Möglichkeiten der Diagnostik haben, ist also für uns natürlich ist schön, viel mehr Diagnosen frühzeitiger zu finden und bei uns natürlich auch für die Kinder, Jugendlichen und Eltern. Und was Professor Gotthardt gesagt hat, ist ja auch die Problematik, dass viele ja von einem Arzt zum anderen gegangen sind, im Internet gelesen haben, ja, wer kümmert sich denn um seltene Erkrankungen und dann ja schlagen die Patienten irgendwo auf, ne? Und dann ist es mitunter ja auch wieder Thema Digitalisierung wichtig, dass wir eigentlich alle, die am Patienten irgendwie beteiligt sind, auf die gleichen, also auf die bereits durchgeführten Untersuchungsergebnisse zurückgreifen können, um nicht Doppel- und Dreifachuntersuchungen nochmal machen zu müssen. Also hier ist auch nochmal eine Schnittmenge mit den Entwicklern von solchen Systemen.
Was können wir tun als Comfort Group Medical, um das Bewusstsein zu steigern?
Ich wollte vielleicht kurz noch was dazu sagen zu dem Netzwerk, weil ich glaube, dass durch diese Netzwerkbildung und durch das Engagement von den ärztlichen Kolleginnen und Kollegen und anderen daran Beteiligten die Versorgung von Patienten mit seltenen Erkrankungen in den letzten Jahrzehnten deutlich besser geworden ist. Also man hat schneller Ansprechpartner, man kommt dann, wenn der Verdacht mal ist, schneller zu einer Diagnose oder zum Ausschluss von einer Diagnose und dann auch zu einer guten Therapie und natürlich auch für die Patienten ist die Vernetzung ja auch wichtig, weil es gibt halt nicht so viele davon und dann ist halt gut, wenn man sich kennt und da Erfahrungsaustausche geben kann. Aber das Thema ist, was ich eben gesagt habe, der Verdacht. Ne? Also ich glaube jetzt in der Regel traue ich jeder Kollegin, jedem Kollegen zu, wenn es einen Verdacht gibt, das nachzulesen und die Diagnostik voranzutreiben. Aber bei durchschnittlich 7 Minuten pro Patient hat man halt nicht diese zigtausend Erkrankungen im Kopf. Und da gibt es verschiedene Ansätze, das zu unterstützen. Wir verfolgen den Ansatz, dass im Workflow beim niedergelassenen Arzt kontextsensitiv Informationen zur Verfügung gestellt werden. Also wir wollen jetzt nicht die Diagnose stellen, aber wir wollen, dass der Arzt die notwendigen Informationen zur Verfügung gestellt bekommt und dann kann er selber damit weiter fortfahren. Und sodass die Awareness, ist eigentlich nicht das richtige Wort, aber dass dieser Verdacht oder mal dieser Anhalt irgendwie frühzeitiger ausgelöst wird.
Da kann ich auch gleich nochmal was dazu sagen aus der Erfahrung. Also ich finde es erstmal sehr nützlich für uns als Anwender, dass dieses Modul Praxisdienst jetzt sozusagen angeboten wird und viele Nutzer schon hat. Neben dem einen Part, was hilft, seltene Erkrankungen vielleicht eher zu erkennen, nämlich indem bestimmte Symptomkombinationen auftreten oder extrem seltene Symptome, die sehr hinweisend sind auf eine bestimmte Erkrankung, dann zeigt das System eine Meldung, haben Sie an die Erkrankung XY gedacht? Und dann fängt ja eigentlich erst die Arbeit für den Arzt an. Ja. Und da hat das Modul eben super Angebote in diesem Praxisdienst zum Beispiel, dass man sehr einfach mehr Informationen zur Erkrankung bekommen kann. Auch der Arzt Tipps bekommt, was sollte man als nächstes diagnostisch tun und welche Therapiemöglichkeiten gibt es. Wo gibt es Behandlungszentren und was mir noch wichtig ist, also außer den Zentren und zugelassenen Medikamenten, sind ja jetzt sehr, sehr viele Studien im Laufen oder beginnen eigentlich fast täglich, wenn man mal so in die Literatur guckt und Studienzentren fragt. Und das ist natürlich auch eine Chance für Patienten, die sonst vielleicht noch 3 bis 5 Jahre mindestens auf die Therapie warten müssten, schon in eine Therapie zu kommen, die natürlich dann erst bewertet werden muss. Und meine eigene Erfahrung ist schon auch jetzt über 20 Jahre zurück, wo das mit der Mucopolysare Dose Typ 1 war, auch über Elternorganisationen, Elternverbände, ist da ja auch immer auch Druck gemacht worden. Ja, die Industrie muss doch endlich mal und wir wollen. Ja. Und das Positive damals war auch schon, die Patienten, die dort organisiert waren in der Selbsthilfegruppe, die konnten zum Großteil schon an einer Studie teilnehmen. Und diese Informationen, die bekommen wir eben auch. Ne? Also für mich wäre es sonst extrem zeitaufwendig, das alles sozusagen zu machen, wenn ich wirklich nur eine begrenzte Zeit für einen Patienten habe. Und wenn ich für einen länger brauche, dann warten draußen schon wieder 5, 6, wo sich die Wartezeit verlängert. Also letztendlich denke ich, diese Chance, neue Praxishilfen, Praxisassistenzangebote zu bekommen, über die Digitalisierung der Medizin, das ist eine große Chance, wo ich denke, die sollten wir Ärzte auch zunehmend nutzen.
Weil es jetzt schon zur Sprache kam, vielleicht um auch jene Hörer abzuholen, die das Modul noch nicht kennen. Vielleicht können wir kurz beschreiben oder vielleicht kannst du kurz beschreiben, Daniel, GHG Praxisdienst, was genau ist das und wie kann es dabei helfen, seltene Erkrankungen zu identifizieren?
Genau, der GHG Praxisdienst ist eine Zusatzfunktionalität im AIS, beziehungsweise es gibt auch noch eine erweiterte Variante. Dann ist es ein eigenständiges Produkt und es hat verschiedene Untermodule, unter anderem das Modul seltene Erkrankungen. Es analysiert lokal auf dem Arztrechner die Patientenakte und kann deshalb kontextsensitiv zusätzliche Informationen zur Verfügung stellen in gewissen Situationen, die der Arzt dann nutzen kann. Wir haben dort eine Bibliothek mittlerweile von um die 20 seltenen Erkrankungen, haben natürlich geschaut, Erkrankungen, die jetzt im frühen Kindesalter apparent werden, sind jetzt im niedergelassenen Bereich zur Erstdiagnose noch seltener, als sie eh schon sind. Wir haben natürlich geschaut, was sind noch häufigere seltene Erkrankungen und genau sind das aber auch sukzessive am Ausbauen und am Verproben. Uns ist halt wichtig, dass wir dort möglichst spezifisch agieren, weil wenn ich dem Arzt jetzt bei jedem Patienten 20 Hinweise anzeige, dann ist nach einer halben Stunde die Aufmerksamkeit erschöpft. Insofern sind auch diese Hinweise selten, aber dann hoffentlich wertvoll.
Was ich da aus eigener Erfahrung gerne nochmal dazu ergänzen möchte, weil das Problem sehe ich ja auch, ne, die Überforderung auch des Arztes teilweise mit Informationen. Ja. Und wenn also jetzt schon der Zufluss an Informationen begrenzt wird und dann hat man auch noch die Chance zu sagen, ich schaffe jetzt das nicht zu verfolgen, ich lege jetzt den Vorgang mir beiseite, ja, und ich kann den eben heute Abend 18 Uhr nochmal aufmachen und ja, also dann freue ich mich schon, ja, auf den Zeitpunkt, jetzt kann ich weitermachen, ja, ohne dass ich jetzt sozusagen den ganzen Vorgang in der Praxis blockiere. Und deswegen finde ich es eben auch gut, ne, dass man zwischen der Sicht des Anwenders und dem Entwickler ja auch regelmäßig in Kontakt ist. Was ich weiß, Sie haben ja Ärzte, die das System nutzen, in regelmäßigen Abständen, ja, so ich glaube vierteljährlich bis halbjährlich mal so zu so einem kleinen Interview eingeladen. Na, wie geht's? Was ja, habt ihr eigentlich unser Programm schon genutzt und so weiter? Und was man aber vielleicht auch noch sagen muss, weil jeder hat ja irgendwo Angst bezüglich Datensicherheit, ja. Und das hatte ich ursprünglich auch, ja. Und erst, wo ich erfahren habe, dass dieses kleine Modul, dieses Algorithmusprogramm, was ständig permanent sucht und abgleicht, dass das keine Patientendaten nach außen bringt, ja. Also das ist, denke ich, was ganz Entscheidendes, dass das Wissen einschließlich aller personengebundenen Daten im System bleibt. Ja, vielleicht können Sie da auch noch mal was sagen, weil das ist immer so ein Thema, wo Ärzte, Patienten natürlich, und wir müssen die immer 3-4 Mal für irgendwelche Aufklärungen unterschreiben lassen und dann kommen wir vielleicht noch mal mit 2 Dokumenten von Ihnen. Ja.
Genau, insgesamt glaube ich, ist natürlich schon eine gewisse Öffnung von Ärzten und Patienten dahingehend, dass man auch Daten in der Cloud verarbeitet. Aber wir haben bei der Konzeption viel Wert darauf gelegt, dass wir die Algorithmen in die Arztpraxis bringen, also die Algorithmen zu den Daten und nicht andersrum die Daten zu den Algorithmen, was ja häufig der Fall ist. Und insofern ist bei diesen Modulen gegeben, dass die Verarbeitung in der Arztpraxis stattfindet. Das macht vieles einfach und finde ich auch gut so, war auch mein Wunsch. Ich möchte aber auch nicht ausschließen, dass es mal sinnvolle Konstellationen gibt, wo auch eine Verarbeitung in der Cloud stattfindet. Aber hier bei diesem Modul ist es so, dass wir die Algorithmen in die Arztpraxis bringen zu den Daten und nicht andersrum.
Jetzt ist ja bei seltenen Erkrankungen so, dass man sie kennen muss, um sie zu diagnostizieren. Gibt es eine nennenswerte Forschung dazu und gibt es vielleicht aus unserer Sicht als Computer Group Medical eine Möglichkeit, da unterstützend zu wirken?
Also wir haben ja diese Bibliothek an seltenen Erkrankungen, die weiter wächst. Da können Sie auch unabhängig jetzt vom Workflow sich informieren. Wir haben natürlich auch das Modul klinische Studien, wo wir Ärzte informieren, wenn Patienten oder Patienten für klinische Studien passen könnten. Natürlich auch für seltene Erkrankungen, aber auch für einen anderen Kontext. Das glauben wir, ist sehr wichtig und hilfreich. Und viele Erkrankungen hat man schon im Studium mal gehört. Man kennt das ja, dass viele der Staatsexamen, also die Fragen sind sehr speziell. Jeder, der sich damit mal auseinandergesetzt hat, hat man viele von den Kolibris gehört, aber man hat sie natürlich nicht immer so präsent. Ich wollte auch mal sagen, die seltenen Erkrankungen sind zwar als Erkrankung selten, aber dadurch, dass es viele tausend gibt, haben doch viele Menschen eine seltene Erkrankung. Das macht sie so interessant und so wichtig.
Wir haben jetzt hauptsächlich auch von Ärzten gesprochen, aber es gibt ja auf der anderen Seite auch die Pharmaunternehmen, die ja eben auch auf Unterstützung eben angewiesen sind, um natürlich neue Medikamente zu entwickeln. Die brauchen ja auch erstmal die Zielgruppe. Ich weiß nicht, vielleicht können wir auch dazu auch nochmal was sagen.
Also ich persönlich aus meiner Erfahrung muss ganz klar sagen, diese Zusammenarbeit auf dem Gebiet der seltenen Erkrankungen auch mit der Industrie, nämlich indem sie uns Ärzten auch Informationen geben, die für unsere Arbeit wichtig sind, die ist einfach essentiell. Weil wie kommen wir sonst an Informationen über neue Studien zum Beispiel, ja, und können sie schnell an unsere Patienten weitergeben, ne? Wie gelingt es uns ohne Industrie, nur über universitäre Forschung fertige Medikamente anzubieten? Das geht nicht. Universitäten machen meistens Grundlagenforschung, ne? Die Forschung bis zur Zulassung des speziellen, ja, Medikaments, wo viele Patienten und Eltern drauf warten, das macht die Industrie. Dass diese Zusammenarbeit transparent sein muss, ja, dass man als Arzt nicht in irgendwelche Abhängigkeiten gerät, ja, das ist natürlich für einen persönlich wichtig und ist auch von der Gesellschaft mit Recht gefordert. Viele Pharmafirmen haben sich eine Selbstverpflichtung auferlegt, dass sozusagen alles, was zum Beispiel an unterstützenden Maßnahmen in Richtung Sponsoring, also Geldfluss, passiert, ob es an Institutionen ist oder auch an einzelne Ärzte, ist sozusagen im Internet abrufbar. Und ich habe das schon mal erzählt über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Mukopolysaccharidosen. Da hatte ich selbst einen Patienten in einer Zulassungsstudie von 48 weltweit. Also gegenüber anderen Studien, wenn ich ein neues Blutdruckmedikament auf den Markt bringen will, wo ich 100.000 und mehr Probanden mittlerweile brauche, so viele Patienten mit seltenen Erkrankungen gibt es ja häufig gar nicht. Und da habe ich eben diesen Prozess auch mal, na, nur an einem Patienten mal erlebt, wie, sage ich mal, zum gegenseitigen Vorteil man zusammenarbeiten kann. Und auch, was ich ja auch vielleicht noch mal sagen will, jetzt bin ich natürlich ein bisschen fanatischer Arzt für seltene Erkrankungen, ja. Aber was ich immer faszinierend finde, dass man, wenn man die Pathomechanismen, also die Entstehungsmechanismen der seltenen Erkrankung oder einer seltenen Erkrankung näher betrachtet, ja, da lernt man ja auch unheimlich viel darüber, was in unserem Körper normalerweise an physiologischen Vorgängen automatisch abläuft, die extrem komplex sind. Und manchmal versteht man gar nicht, plötzlich gibt's völlig neue Ansätze, wo ich nie dran gedacht habe. Es gibt zum Beispiel eine Knochenstoffwechselerkrankung, die heilt man mit einem Antikörper. Also hätte ich nie gedacht, weil irgendwie ist es ein Enzym, wo ich gedacht hätte, das muss man reparieren oder irgendwas, ja, ein Transporter, ja, und siehe da, also es gibt plötzlich völlig neue Erkenntnisse und Behandlungsmöglichkeiten, wo man vorher gar nicht dran geglaubt hat, ja, und also wo ich das erste Mal gehört habe, dann, das war Mitarbeiter der wissenschaftlichen Abteilung der Firma, die dieses Produkt dann nach 2 Jahren später auf dem Markt hatte, und die sagten mir, ja, wir machen hier Studien mit dem Antikörper, ja, da habe ich den angeguckt, hab gedacht, nee, also was die sich da wieder ausgedacht haben, ja, also es gibt auch einfach viele Wege, und das am Ende natürlich das zum gegenseitigen Nutzen sein muss, dass der Patient an das Medikament kommt, was jetzt nun endlich da ist, ja, wo viele Menschen, Patienten lange gewartet haben. Das ist ja auch gut so. Und dass man als Industrie natürlich auch nicht nur daran interessiert ist, dem Patienten zu helfen, sondern dass man die Entwicklungskosten, die man irgendwo reingesteckt hat, natürlich irgendwie auch mal wiederbekommen muss. Über Jahrzehnte passiert das ja meistens erst, ja. Das ist auch klar. Also das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass eine gewisse Offenheit und auch Transparenz da sein muss, dass es aber nicht ohne Zusammenarbeit geht.
Und wenn jetzt Ärztinnen und Ärzte in einer ähnlichen Situation sind und nicht so richtig wissen, wie sie damit umgehen sollen, können die sich dann ans Netzwerk wenden und Fragen stellen, Expertenrat einholen? Das ist schon so gedacht?
Das ist ja das Ziel jetzt unseres Basisnetzwerkes. Wir haben einerseits an der Uni dieses Zentrum für seltene Erkrankungen, die jetzt auch zunehmend Spezialsprechstunden anbieten. Es ist jetzt auch eine gute Entwicklung, weil ja über diese sozialpädiatrischen Zentren eine Altersbegrenzung war. Ja, mit 18 Jahren sind dann viele Patienten mit auch seltenen Erkrankungen, mit Stoffwechselerkrankungen plötzlich hatten sie keinen Behandler mehr. Und jetzt ist ja so ein ähnliches Modell im Sinne der Transition auch im Wachsen, nämlich dass Erwachsenen Stoffwechselsprechstunden zum Beispiel aufgebaut werden, wo jetzt Internisten, ja, die Patienten weiter behandeln, und über neurologische Kliniken ist jetzt häufig das Angebot, ein sozialpädiatrisches Zentrum für Erwachsene zu etablieren. In Jena gibt es das jetzt auch seit einem halben Jahr, wo also Patienten unter anderem auch mit seltenen Erkrankungen Erwachsene über diese Sprechstunde mitlaufen können, wenn eine Behinderung, also wenn diese Erkrankung schon zu einer Behinderung geführt hat.
Ich hatte es in meiner Einleitung ja schon kurz erwähnt, der Tag der seltenen Erkrankungen, der Rare Disease Day. Was ist die Aufgabe oder was will man mit dieser Initiative erreichen?
Es geht vor allem darum, für seltene Erkrankungen zu sensibilisieren und zu informieren, dass Menschen im Gesundheitssystem, vor allem Ärzte und Ärzte, daran denken. für die Diagnose, aber auch für die Therapie. Und ich glaube, seltene Erkrankung ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie gut die verschiedenen Spieler im Gesundheitssystem zusammenarbeiten. Professor Seidel hat es ja eben erwähnt, die gesamte Sequenzierung des menschlichen Genoms ist erst 20 Jahre her. Und das war Grundpfeiler für die großen Fortschritte, die im Bereich der seltenen Erkrankungen gemacht worden sind, weil natürlich sie nicht alle monogenetisch sind, aber doch in der Regel eine starke genetische Komponente haben. Das Ganze, das heißt, man hat dann viel mehr gewusst über seltene Erkrankungen und das Ganze wurde dann noch unterstützt, indem man, wurde auch schon erwähnt, die Vergütungsansätze für Medikamente für seltene Erkrankungen entsprechend angepasst hat, sodass es sich dann für die pharmazeutische Industrie, es dann kein Verlustgeschäft mehr war, um es mal so umzuformulieren, dafür Medikamente zu entwickeln. Und da sieht man einfach tolle Erfolge, sind ja häufig auch junge Patientinnen und Patienten, die das ganze Leben noch vor sich haben. Das ist einfach eine Erfolgsstory. Tag der seltenen Erkrankung soll das einfach nochmal weiter nach vorne bringen und in die Köpfe bringen.
Genau, und das kann man ja mit Leben erfüllen. Das machen wir jetzt sozusagen der Tag der seltenen Erkrankung ist immer sozusagen eigentlich der letzte Tag im Februar. Und je nachdem, wie das nun gerade fällt, der 28. dieses Jahr haben wir Schaltjahr, ja, wird es 29. sein. Und wir haben aber zum Beispiel gemeinsam vor, in Jena zum zweiten Internistenforum, was von einer großen Weiterbildungsgesellschaft durchgeführt wird, eben auch mal den neuen Ansatz oder die Assistenz für seltene Erkrankungen mit dem CGM-Programm mal darzustellen, mit dem Praxisdienst. Und ich habe ja auch die beiden Erkrankungen, wo wir die als Beispiel nehmen, habe ich auch Patienten über viele Jahre selbst behandelt. Und es kommt ja noch dazu, dass es jetzt auch Möglichkeiten gibt, ohne lange Wartezeiten für seine Patienten, ja, bis man die an irgendeiner Spezialsprechstunde, Ambulanz, an einem Klinikum oder so untergebracht hat, schon selbst als Hausarzt, als Kinderarzt Diagnostik zum Beispiel über die Trockenblutkarte anzubieten. Das ist auch für diese beiden Erkrankungen so, das ist der Morbus Gaucher und der Morbus Fabry. Ja, und da denke ich, das ist dann auch mal ein gutes Beispiel, ja, von Digitalisierung, ja, mit Unterstützung durch unsere Praxissysteme bis zur, sage ich mal, Vereinfachung der Diagnostik und dann auch mal kurz die verschiedenen Therapieansätze vorzustellen. Und das haben wir auch übers Netzwerk regelmäßig versucht, auch mit dem Uniklinik zusammen, dass man eigentlich fast jedes Jahr irgendwo so um diesen Tag der seltenen Erkrankung herum eine Veranstaltung durchgeführt haben. Es gibt ja verschiedene Ideen, wie man das auch so ein bisschen nach außen bringt und aufmerksam macht, ne? Und da ist ja zum Beispiel der kleine Kolibri, ne? Der kaum sichtbar ist, aber viele, viele bunte schillernden Federn hat und man muss eben diese Federn, ja, auch mal die Farben erkennen und dann kommt man zur Diagnose und wir haben einen ganz, ganz ähnlichen gemeinsamen Ansatz, den möchte ich aber jetzt noch nicht verraten.
Was hat das mit dem Zebra auf sich?
Genau. Ja, das kann vielleicht...
Deswegen, ja, wenn man ja auf die, vielleicht ja, zur Erklärung, wenn ja, man ja auf die Website geht, das Rare Disease Days oder auf Flyern, ist immer ein Zebra abgebildet.
Ja.
Warum?
Ja. Also das Zebra macht sich ja irgendwo gut als Modell. Was ist, wenn ich das Zebra erstmal einfach so sehe? Ja, es ist ein Zebra. Aber warum ist es ein Zebra? Es hat viele Streifen, ja. Und zwischen den Streifen ist ja bestimmt einiges versteckt, ja. Und da kann man ja sagen, okay, wenn ich jetzt unklare Symptome habe oder auch nur ein Symptom, was ich mir bei dem Patienten überhaupt nicht erklären kann, ja, dann höre ich vielleicht schon die Rufe von dem Zebra irgendwo klopfen, ja. Und dann sehe ich das Zebra vor mir, sehe die vielen Streifen und dann überlege ich, Mensch, in welche Richtung könnte das gehen? Es ist eine Multisystemerkrankung, sind viele Organe betroffen, das ist vielleicht nur eine Herz-Kreislauf-Erkrankung, ja? Ja, also ich muss dann zwischen die Streifen auch ein bisschen schauen. Und was mir dazu auch noch einfällt, ist ja der schöne Spruch aus dem Berliner Raum, ne? Nachtigall, ich höre dir trapsen. Ja? Ja? Grammatikalisch total verkehrt, ja, kommt wohl, habe ich gestern noch gegoogelt, weil ich nicht wusste, wo es herkam, aus dem alten Volkslied, ja, wo verschiedene Verse offensichtlich zusammengenommen wurden und vereinfacht wurden, ja, aber mit ich und dir und Trapsen und ja, finde ich auch schön,
ja. Ja, und das eine ist, dass natürlich, also die Zebrastreifen oder die Streifen des Zebras sind ja dafür da, dass man es in der Savanne nicht so gut erkennen kann und dass also es schwieriger ist, es zu greifen. Es gibt auch den Spruch, dass wenn man jetzt Symptome hat bei einem Patienten dass man natürlich, wenn man Hufe hört, primär an Pferde denken sollte und nicht an Zebras, also an das Seltene. Das ist eigentlich so ein Leitspruch, dass die, insbesondere wenn man vielleicht gerade von der Uni kommt und die ganzen Kolibris gelernt hat, dass man natürlich denkt, das Häufige ist häufig und das Seltene ist selten. Aber man sollte natürlich die Zebras auch nicht vergessen. Auch die können durchaus mal noch vorbeigaloppieren.
Super. Ich glaube, unsere Fragen sind erschöpft mit Blick auf den Zettel. Möchten Sie noch irgendwas loswerden?
Ja, also ich finde es schon schön, dass man eben hier zusammensitzt von Entwicklern eines solchen Systems, von netten Menschen, die das Marketing betreiben und dass ich als, sage ich mal, Arzt, der sehr lange auf dem Gebiet tätig ist, da mit eingeladen bin. Und ich möchte aus meiner Sicht einfach auch wenn ich das, wie sagt man, verdiente Pensionsalter schon fast erreicht habe, dennoch weiter auf diesem Gebiet aktiv sein, also im Netzwerk, auch vielleicht in der Weiterentwicklung von Systemen aus Ihrem Hause noch mich irgendwo mit einbringen, weil es ist auch eine Herzenssache, ja, wenn man sich um Patienten mit seltenen Erkrankungen kümmert. Ich habe zum Beispiel jetzt das Erlebnis gehabt, dass ich eine Patientin seit meiner jungen Arztzeit über Jahrzehnte behandelt habe. Es ist eine seltene Knochenstoffwechselerkrankung gewesen. Die Prognose damals war, sie wird vielleicht maximal 20 Jahre leben. Sie hat es immerhin auf 47 Jahre geschafft, ja. Teilweise auch viele Jahre mit recht guter Lebensqualität, ne? Also das heißt auch, ja, jeder einzelne Fall, wo man helfen kann, jetzt nicht nur für seltene Erkrankungen, der bringt natürlich noch eine bestimmte Bindung des Arztes zum Patienten oder des Patienten und seiner Familie zum Arzt. Und das sind eigentlich so die am Ende wahrscheinlich auch die bleibenden schönen Erlebnisse, die man aus dem Arztberuf hat, ne? Auch wenn wohl der Arztberuf leider nicht mehr so im öffentlichen Blickpunkt steht. Also ich möchte auch einfach junge Menschen animieren, zu sagen, der Arztberuf ist was Tolles. Ja, wer mit anderen Menschen und für andere Menschen was tun möchte, soll bitte Arzt werden. Arzt und Ärztin.
Ja, sehr schön. Vielleicht kann ich noch sagen, dass ich mich sehr freue, Software zu bauen, die von Kolleginnen und Kollegen gerne genutzt wird. Zum einen, weil ich mich freue, denen eine Freude zu machen. Und natürlich, weil es auch in der Regel bedeutet, dass Patientinnen und Patienten noch besser behandelt werden können. Ich bitte natürlich alle Zuhörerinnen und Zuhörer, beim Thema seltene Erkrankungen hellwach zu sein und da die Versorgung nochmal zu verbessern und allem, was Professor Seidel gesagt hat, insbesondere auch für die Freude am Arztberuf, da kann ich allem nur 200%ig zustimmen.
Und der letzte Satz dazu, ne? Es muss ja, was ich jetzt immer sage, wenn mich jemand fragt, soll ich Biologie oder ja Molekulargenetik oder irgendwas studieren, dann sage ich immer, na, werde doch erstmal Arzt und dann hast du alle Möglichkeiten, ja? Und das ist vielleicht, sage ich mal, auch noch mal eine Motivation für die junge Generation.
Dann ganz herzlichen Dank für diese Runde. Es war sehr, sehr interessant. Ich glaube, wir wiederholen es einfach noch mal allerspätestens zum nächsten Rare Disease Day. Wahrscheinlich auch zwischendurch, weil es einfach ein unglaublich wichtiges und spannendes Thema ist, was es absolut wert ist, ins Bewusstsein zu rücken. Und da stehen wir gerne mit unserem Mikrofon zur Verfügung. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Gerne. Dankeschön.
Wir danken auch. Danke.
Ja.